Der heutige Predigttext, da geht es beim Lesen eigentlich völlig unter. Direkt vor unserem Predigttext, vor Lukas 2, 21 bis 24, lesen wir, wie ein Engel den Hirten auf dem Feld erscheint und sie hören von der frohen Botschaft. Direkt nach unserem Predigttext lesen wir von Simeon, einem alten Mann, der im Tempel dient und der darauf wartet, den Messias zu sehen, der die Verheißung bekommen hat, den Messias mit seinen eigenen Augen zu sehen. Und als er Jesus sieht, spricht er so wunderbare prophetische Worte über ihn. Und das ist so beeindruckend, ja so erstaunlich und außergewöhnlich. Und Lukas berichtet noch weitere Details zur Geburt Jesu, wenn wir anfangen mit dem ersten Kapitel von der Maria und dem Johannes, dem Täufer. Und auch Matthäus gibt uns einige Informationen zu dieser Geburt. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus von den Weisen, die aus dem Morgenland kamen. Sie haben den Stern aufgehen sehen und sind dem Stern gefolgt bis zum Haus Jesu, wo Maria und Josef auch waren. Und wir lesen auch im Matthäus-Evangelium die Geschichte von Herodes, der, als er erfahren hatte von Jesus und dass die Weisen ihn übergangen haben, eine Verordnung setzt, dass alle Kinder, die jünger als 2 Jahre sind, umgebracht werden. Und aufgrund dieser Verordnung finden wir auch in Matthäus, wie Josef, Maria und Jesus nach Ägypten fliehen. Und das sind alles bekannte Geschichten für uns. Jede Weihnachten werden diese Geschichten wiederholt und man hört auch Predigten darüber. Man geht vielleicht auch zu Musicals oder Krippenspiel. Ich erinnere mich selber, als ich noch klein war, haben meine Eltern die ganze Familie mitgenommen zu einem Weihnachtsvorspiel. Und da kam genau das alles vor, von dem ich gerade euch erzählt habe. Es waren alles bekannte Szenen in diesem Krippenspiel, alles, was so vertraut ist. Und auch die Kinder kennen diese Geschichten schon auswendig. Doch der heutige Predigttext ist so unbedeutend, so einfach, dass man drüber hinwegliest. Und man macht sich eigentlich gar keine Gedanken darüber, wenn man sich die Verse betrachtet. Doch dabei übersehen sehr viele eine so wunderbare Wahrheit, die hier in diesen Versen geschrieben steht. Was wir aus diesen Versen lernen können, hat die Kraft, dir als Christ unaussprechlichen Trost und Freude zu geben. Unser Herr Jesus Christus, der Messias, wurde geboren unter dem Gesetz. Das lesen wir in Lukas 2, 21 bis 24. Schlagt mit mir gemeinsam auf. Lukas 2, die Verse 21 bis 24 wollen wir gemeinsam lesen. Die Seite 1133 in unserer Gemeindebibel. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Ist dir beim Lesen dieser 4 Verse etwas aufgefallen? Achte darauf, wie Lukas betont, dass hier alles unter dem Gesetz abläuft. Vers 21, schau nochmal rein. Als 8 Tage erfüllt waren. Es ist ein Hinweis auf das Gebot, das Gott Abraham gegeben hat, dass alle männlichen Erstgeburt am 8. Tag beschnitten werden müssen. In Vers 22 lesen wir, nach dem Gesetz Mose erfüllt. In Vers 23, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Und in Vers 24 lesen wir, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Und auch in den weiteren Versen in diesem Kapitel, wie zum Beispiel Vers 27 oder Vers 29, spricht Lukas davon, dass es nach dem Gesetz abläuft. Lukas legt offenbar sehr viel Wert darauf, dir deutlich zu machen, damit du verstehst, dass Jesus Christus unter dem Gesetz geboren ist. Doch warum? Warum legt Lukas den Schwerpunkt darauf, dass wir als Leser verstehen oder dass wir das sehen, dass Jesus unter dem Gesetz geboren ist. Warum ist Jesus, der Messias, unter dem Gesetz geboren? Und das ist die Frage, die wir uns heute anschauen werden und auch gleichzeitig mein Predigtthema: Warum ist Jesus, der Messias, unter dem Gesetz geboren? Und Lukas gibt uns schon im Vers 21 den allerersten Punkt, um sich den Menschen gleich zu machen. Das ist der erste Punkt, den wir heute anschauen werden, um sich den Menschen gleich zu machen. Wir lesen dazu 21 den ersten Teil. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste. Christus wurde beschnitten. Und hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Jesus beschnitten wurde? Warum wurde Jesus beschnitten? Was ist die Beschneidung und warum hat sie Gott angeordnet? Wir finden die Beschneidung zum allerersten Mal im 1. Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 10 bis 12 möchte ich uns dazu lesen. Das 1. Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 10 bis 12. Da spricht Gott zu Abraham: Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Die Beschneidung war ein Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Mit dieser Beschneidung wurde jeder Männliche oder wurden die Männlichen im Volk Gottes, also wurden sie unter das Volk Gottes gezählt, unter Israel gezählt. Und der John MacArthur sagt zu dieser Beschneidung aus dem Alten Testament, dass sie 3 Gründe gehabt hat. Die Beschneidung hatte 3 Gründe. Erstens war die Beschneidung aus ein gesundheitlicher Vorteil. Damals hatten sie nicht diesen Hygienestandard, wie wir es hatten. Und dann kam es eben vor, dass es Infektionen oder Krankheiten gab. Der zweite Grund für eine Beschneidung war, oder die Beschneidung war als Zeichen des abrahamitischen Bundes, und zwar ein Zeichen der nationalen Identität Israels. Also es zeigt die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, oder drittens, war die Beschneidung eine geistliche Lektion über die Notwendigkeit der Reinigung der Verderbtheit der Sünde, die durch die Zeugung an jede nachfolgende Generation weitergegeben wird. Eine geistliche Lektion über die Notwendigkeit der Reinigung von der Verderbtheit der Sünde. Bei jeder Geburt eines Jungen, der am 8. Tag beschnitten worden ist, war jedem klar, dass das Kind unter dem Gesetz Gottes geboren ist und die Reinigung von seinen Sünden von Gott braucht. Die Beschneidung war also ein physisches Symbol für die geistliche Reinigung des Herzens, die zur Erlösung stattfindet. Die Bosheit, die Unreinheit des menschlichen Herzens muss weggetan, abgeschnitten werden, was Gott allein zu tun vermag. Das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Nachdem wir das jetzt alles über die Beschneidung angeschaut haben, wird die Frage eigentlich nur noch größer. Warum musste Jesus beschnitten werden? Jesus ist ohne Sünde. Er kann keine Sünden ablegen, weder am Leib noch in seinem Herzen musste er gereinigt werden. Jesus ist nicht einer, der auf den Messias hoffen musste, wie Abraham und seine Nachkommenschaft. Er selbst ist ja die Erfüllung der verheißenen Nachkomme Abrahams, durch den alle Nationen der Erde gesegnet werden. Er selbst ist ja der Messias. Jesus brauchte nicht diese Reinigung als Symbol wie das Volk Gottes damals. Und musste der Sohn Gottes in einem Bund mit Gott aufgenommen werden? Er ist doch von Anfang an mit Gott und dem Heiligen Geist in der Dreieinigkeit verbunden. Doch was sehen wir hier? Jesus kommt als Baby auf die Erde und am achten Tag fließt schon Blut von ihm. Er muss leiden bei der Beschneidung und sein Leben beginnt mit Blutvergießen und sein Leben endet mit dem Blutvergießen. Christus lässt sich beschneiden. Er wird wahrer Mensch und identifiziert sich als Teil des Bundesvolkes Gottes. Jesus macht sich seinem Volk gleich. Der Sohn Gottes macht sich uns Menschen gleich. Johannes Calvin sagt über diese Beschneidung: Mit der Beschneidung wurde Christus offiziell ein Sklave des Gesetzes, um alles zu tun, was das Gesetz fordert. Jesus kam als Nachkomme Abrahams und als wahrer Jude, dem Gesetz unterstellt zu sein und alles zu tun, was das Gesetz von ihm fordert. Paulus schreibt uns im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 3, dort lesen wir Galater 5, Vers 3. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Verstehst du diesen Vers, den Paulus hier bringt? Wenn Christus als wahrer Israelit kommt, Teil dieser Bundesgemeinschaft wird, sich Gott unterstellt, wenn er Teil von Abrahams Samen wird, dann nimmt er die Stellung von Sündern ein und er leidet am Fleisch. Das Fleisch wird abgetrennt, obwohl Jesus Christus selbst nicht unrein war. Er, der Einzige ohne Sünde ist, er, der verheißene Nachkomme Abrahams, er, der Einzige, der nicht beschnitten werden müsste, wurde beschnitten. Christus kam, um sich selbst als Mensch dem Gesetz unterzuwerfen, um ein Diener des Gesetzes zu sein. Wir lesen das in Galater 4, Vers 4. Haben wir heute in unserer Predigt oder in unserer Schriftlesung gelesen, Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das Gesetz, das sein Vater, also Gott selbst, seinem Volk gegeben hat. Unter diesem Gesetz wird Jesus mit der Beschneidung gestellt. Es ist das Gesetz, das den heiligen Maßstab Gottes zeigt und auch die Sünde des Menschen offenbart. Dieses Gesetz, unter dem jeder Mensch steht und nicht in der Lage ist zu erfüllen, unter diesem Gesetz wird der Sohn Gottes, unser Messias, geboren, um es vollkommen zu erfüllen. Und das Erste, was Jesus mit der Geburt erfüllt, ist die Beschneidung am achten Tag. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat Josef und Maria gedacht, als dieser achte Tag gekommen ist? Ich meine, als Eltern, da kümmert man sich um sein Kind, es ist ja sein eigenes Kind. Doch bei Josef und Maria ist es nicht nur ein Kind, sondern sie wussten, dass Jesus der Messias war. Der verheißene Christus, der sein Volk retten wird von ihren Sünden. Was haben Josef und Maria gedacht, als sie gesehen haben, dass der Tag der Beschneidung immer näher kommt? Vielleicht hatten sie Angst, dass etwas passieren könnte bei der Beschneidung. Irgendeine Infektion oder irgendeine Blutung, die nicht sofort gestillt werden hätte können. Und ich verstehe es, wenn sie sich Sorgen gemacht hätten, denn ich hätte mir Sorgen gemacht. Wir wissen natürlich nicht genau, was sie gedacht haben. Was wir wissen ist, dass sie gehorsam waren und das Gesetz Gottes erfüllt haben. Bei der Beschneidung Jesu. Sie vertrauten darauf, dass Gott alles führt nach seinem Plan. Und somit wurde der Sohn Gottes durch die Beschneidung unter dem Gesetz geboren. Doch was passierte nach der Beschneidung? Wir lesen im gleichen Vers 21, es wird ihm der Name gegeben. Da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. An der Geschichte von der Geburt des Johannes des Täufers, da können wir sehen, dass es üblich war, am achten Tag erst dem Kind einen Namen zu geben. Nicht wie bei uns, da wird das Kind geboren, man gibt ihm sofort eigentlich meistens sofort einen Namen. Damals war es üblich, erst an der Tag der Beschneidung dem Kind den Namen zu geben. Zumindest war es bei den Jungs so, denn sie wurden beschnitten. Und was wir auch noch sehen oder ableiten können, ist, dass der Name des Jungen entweder der Name des Vaters war oder ein ähnlicher Name, den es schon in der Verwandtschaft gab. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 1, Vers 59 bis 61, dort lesen wir Lukas 1, 59 bis 61. Und es geschah am achten Tag, dass sie kamen, um das Kind zu beschneiden. Und hier spricht Lukas über Johannes Beschneidung. Und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Seine Mutter aber erwiderte und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sagten zu ihr, es ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Es war also eine Verwunderung darüber, dass er Johannes, also einen Namen bekommt, den es gar nicht in der Verwandtschaft gab. Und der Vater hieß auch nicht so. Doch Elisabeth und Zacharias, sie haben Johannes nicht einfach irgendeinen Namen gegeben, wie wir es heute tun. Wenn die Frau schwanger ist, dann überlegt man sich, man geht die Listen durch, was sind die beliebtesten Namen, was gefällt einem, wie nennt man sein Kind vielleicht nicht. Elisabeth und Zacharias haben oder durch den Engel oder Zacharias hat durch den Engel den Namen bekommen. Und zwar, dass er ihn Johannes nennen soll. Und genau das finden wir auch bei der Namensgebung Jesus. Der Engel Gabriel hatte Maria gesagt, dass sie ihr Kind Jesus nennen soll. Und auch Josef hatte in seinem Traum eine Begegnung mit einem Engel. Und dieser sagte zu ihm, das lesen wir in Matthäus 1, 21, sie wird aber einen Sohn gebären. Hier sagt er, spricht der Engel zu Josef über Maria. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt hör zu, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Hier erklärt der Engel, warum sie das Kind Jesus nennen sollen. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Die Bedeutung von dem Namen Jesu heißt Gott rettet. Doch dieser Name, den Jesus hier bekommt, den die Engel Maria und Josef geben, es ist kein außergewöhnlicher Name. Es ist kein besonderer Name, der aufbewahrt worden ist bis zu diesem einen Moment für diese eine Person, für den Gott, Mensch, Jesus Christus. Wir finden schon im Alten Testament einige Menschen, die genauso hießen, oder besser gesagt, die Josua hießen, was genau das Gleiche bedeutet. Gott wurde Mensch und man nannte ihn Jesus. Er wurde ein normaler Mensch wie du und ich, um das Gesetz Gottes vollkommen zu halten. Und er bekam einen, ich sag mal, normalen Namen, der bekannt war. Und dieser Gottmensch, Jesus Christus, erlebte circa 33 Jahre auf dieser Erde nach dem Gesetz Gottes. Jesus kommt auf die Erde und wird durch die Beschneidung zum Bundesvolk Gottes gezählt. Der Messias bekommt einen einfachen Namen, weil er als einfacher Mensch auf diese Erde gekommen ist, um das zu erfüllen, was Gott vor Ewigkeit beschlossen hat. Und das ist die erste Szene und die Antwort, die uns Lukas auf die Frage gibt, warum wurde der Messias beschnitten oder hat er das Gesetz getan? 33 Tage später sehen wir Josef, Maria und Jesus im Tempel. Und das ist die zweite Szene, die Lukas uns in diesem Predigttext gibt. Und erinnert euch an die Frage der Predigt, warum wurde Jesus, der Messias, unter dem Gesetz geboren? Und in der zweiten Szene gibt Lukas Antwort darauf, und zwar die zweite Antwort, um die vollkommene Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Um die vollkommene Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Lasst uns nochmal die Verse 22 bis 24 lesen. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Gott gab Mose ein Gebot. Und zwar das Gebot, dass eine Frau, wenn sie einen Jungen zur Welt bringt, 7 Tage lang unrein ist. Und am achten Tag wird das Kind beschnitten. Und das haben wir alles gesehen. Die Frau musste weitere 33 Tage lang zu Hause bleiben. Sie durfte nichts Heiliges anfassen und sie durfte auch nicht in das Heiligtum kommen. Und nach Ablauf dieser insgesamt 40 Tage mussten sie in den Tempel gehen, also Maria musste in den Tempel gehen, um zum einen eine Reinigung für sich zu erwirken und zum anderen das Kind Jesu darzustellen, wenn es das erstgeborene Kind war. Sie musste eine Reinigung durchführen, also ein Lamm als Brandopfer und eine junge Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer den Priestern geben. Und diese Priester sollen es Gott darbringen und Sühnung für diese Frau erwirken. Und danach war sie rein. Und das kannst du nachlesen in 3. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. Dieses Gesetz, das Gott durch Mose dem Volk gegeben hat, sollte das Volk wieder an etwas erinnern. Und zwar daran, dass sie Sünder sind. Nach jeder Geburt hatten sie die Wahrheit vor Augen. Egal wie groß die Freude auch war über die Geburt eines Kindes, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, es gab immer diesen Hinweis darauf, wir sind Sünder und das Kind ist als Sünder geboren und wir brauchen Reinigung von Gott. Und deswegen das Sündopfer und das Brandopfer, das man dem Priester darbringen musste als Reinigung. So groß also auch die Freude war, die eine Mutter und ein Vater haben können bei der Geburt eines Kindes, sie wurden am achten Tag oder spätestens am achten Tag daran erinnert, bei der Beschneidung des Sohnes, dass sie Sünder sind. Die Frau selber wurde daran erinnert, dass sie eine Sünderin ist mit der Abwesenheit vom Heiligtum. Sie wurde also mit ihrer Sünde konfrontiert. Und bei einem Mädchen, also wenn sie ein Mädchen geboren hat, musste die Frau sogar 80 Tage lang fernbleiben. Und wahrscheinlich waren diese weiteren 40 Tage, die die Frau wegbleiben musste vom Heiligtum für das Mädchen, genau das Gleiche, was die Beschneidung bei dem Jungen war. Bei dem Mädchen konnte man ja nichts beschneiden, deswegen diese weitere 40 Tage. Und so war das Gesetz Gottes ein Lehrmeister, um die Menschen von Gottes Heiligkeit und von ihrer Sünde zu unterrichten. Anhand dieser Reinigung von Maria erfahren wir aber noch eine weitere Information über die Familie, in die Jesus hineingeboren wurde. Denn das Gesetz Gottes sagt, dass man bei der Reinigung der Frau ein einjähriges Lamm zum Brandopfer und eine Taube als Sündopfer darbringen muss. Doch wenn man nicht genügend Geld hatte für ein Lamm, dann darf man eine weitere Taube anstelle des Lammes nehmen. Und genau das hat auch Maria und Josef gemacht. Sie konnten sich dieses Lamm nicht leisten, sie waren arm. Einige schließen aufgrund dieser Information, dass die Weisen aus dem Morgenland zu diesem Zeitpunkt die Familie noch nicht besucht hatten, weil sie sonst eben dieses Gold gehabt hätten, um das Lamm zu kaufen. Man kann es nicht mit ganzer Gewissheit sagen, weil Josef und Maria aufgrund ihrer Armut natürlich das Gold auch für andere wichtige Dinge hätten einsetzen können. Doch wichtig ist, Jesus wird in Armut geboren. Er kommt nicht bei einer Königsfamilie zur Welt, wie man es vielleicht erwartet hätte. Gott wird Mensch, ja, aber dann bestimmt als König oder in einer Königsfamilie. Nein. Jesus Christus wird in Armut geboren. Und hast du dich schon mal gefragt, warum Maria oder warum eine Frau die Opfer darbringen muss zur Sühnung ihrer Sünde? Warum war eine Frau unrein, bei der Geburt oder nach der Geburt? David sagt uns in Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Davids Mutter war keine Ehebrecherin, aber sie war eine Sünderin, die einen Sünder zur Welt gebracht hat. Und Hiob sagt es uns auch, in Hiob 14, Vers 4 lesen wir zum Beispiel, wie könnte denn ein Reiner von einer Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Doch trifft diese Wahrheit auch bei Jesus ein? Nein, Jesus wurde als Gott heilig und ohne Sünde geboren. Warum also dann das Brandopfer und das Sündopfer? Und ich möchte mich gerne nochmal wiederholen, Jesus Christus ist geboren unter dem Gesetz und lebte unter dem Gesetz, um alles zu erfüllen, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Doch die Reinigung der Maria ist noch nicht alles, was wir in diesen Versen finden. Wenn wir nochmal nachschauen in Vers 22 bis 23, dann lesen wir dort, dass Jesus dem Herrn dargestellt wird und das passiert in Jerusalem. Jesus wird dem Priester dargestellt in Jerusalem. Und was bedeutet das, dass Jesus dem Herrn dargestellt wird? Vielleicht kennst du die Geschichte aus dem Alten Testament, wo Gott durch Mose und Aaron sein Volk aus der Knechtschaft oder der Sklaverei der Ägypter befreit hat. Gott hat 9 Plagen geschickt, die Ägypter erlebt haben, und trotzdem hat der Pharao das Volk nicht ziehen lassen, was das Verlangen von Mose und Aaron war. Die 10. und schrecklichste Plage hat Gott über Ägypten gebracht. Gott selbst geht in einer Nacht durch die Straßen Ägyptens und tötet alles Erstgeborene von Mensch und Vieh. Und eigentlich hätten genauso auch die erstgeborenen Kinder der Israeliten sterben müssen, denn auch sie sind Sünder und sind des Todes schuldig. Doch wir lesen in 2. Mose, in den Kapitel 11 und 12, darüber, dass Gott durch Mose zu seinem Volk gesprochen hat. Und er hat gesagt, jedes Haus soll ein männliches, ein einjähriges und ein makelloses Lamm nehmen und sie sollen es schlachten. Und mit dem Blut dieses Lammes sollen sie die Pfosten der Tür bestreichen und das Fleisch sollen sie in derselben Nacht noch essen. Das war das Passa des Herrn. Und dieses Passalamm, das Blut dieses Lammes, war sozusagen der Ersatz für die erstgeborenen Kinder des Volkes Gottes. Doch hier hört die Geschichte nicht auf. Wir finden weiter in Kapitel 13, also in 2. Mose 13, Vers 2. Dort sagt Gott, heilige mir alle Erstgeburt. Weil Gott sie verschont hat in Ägypten, gehört ihm die Erstgeburt des Volkes Gottes. Gott hat sie verschont, dass sie ihm geweiht sind, dass sie ihm dienen. Doch wir lesen weiter in 4. Mose 8, 14 bis 18. Das möchte ich uns vorlesen. 4. Mose 8, 14 bis 18. Da spricht Gott zum Volk. Und du sollst die Leviten aus der Mitte der Söhne Israels aussondern, damit die Leviten mir gehören. Und danach sollen die Leviten kommen, um das Zelt der Begegnung zu bedienen. So sollst du sie reinigen und sie als Schwingopfer darbringen. Denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus der Mitte der Söhne Israels. Als Ersatz für alles, was den Mutterschoß durchbricht, für jeden Erstgeborenen aus den Söhnen Israels, habe ich sie für mich genommen. Vers 17. Denn mir gehören alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israels an Menschen und an Vieh. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Und Vers 18, und ich habe die Leviten genommen als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israels. Gott nimmt also anstelle der Erstgeborenen vom Volk Gottes den ganzen Stamm Levi, damit sie ihm dienen als Heiligtum. Und weißt du, was hier uns der Text sagt? Die Eltern schulden Gott etwas. Sie sind Schuldner vor Gott. Denn eigentlich gehört ihre Erstgeburt Gott. Doch er nimmt anstelle von ihnen den Stamm Levi, die Leviten. Darum mussten die Eltern, die nicht dem Stamm Levi gehörten oder zugezählt worden waren, ihre Kinder dem Priester darstellen und sie auslösen. Und in 4. Buch Mose 18, Vers 16 finden wir den Preis dieser Auslöse. Es waren 5 Schekel Silber, die die Familie den Priestern geben muss für diese Auslöse, die Gott geweiht war, die dem Heiligtum Gottes geweiht werden sollte. Und nun finden wir die Darstellung in unserem Predigttext. Jesus wird den Priestern dargestellt. Und ganz ehrlich, wenn wir gar nicht weiter darüber nachdenken, was wir hier lesen in unserem Predigttext, dann scheint da nichts Erstaunliches oder Bemerkenswertes zu sein. Josef und Maria, sie machen ja nichts anderes, wie das Gesetz, was sie von Anfang an begonnen haben mit der Beschneidung, auch hier zu erfüllen. Sie bringen Jesus als Darstellung den Priestern. Er soll ausgelöst werden. Doch denk mal darüber nach. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird den Priestern dargestellt. Er soll ausgelöst werden? Ja, Gott verschonte zwar alle Erstgeburt, die den Tod verdient hätten, aber Jesus, er ist ohne Sünde geboren. Er ist nicht als Sünder geboren. Er hat den Tod nicht verdient. Und dieser Jesus muss ausgelöst werden? Er ist der Einzige, der nicht dem Herrn geweiht werden muss, weil er der Sohn Gottes ist. Jesus ist der Einzige, der nicht unter der Sünde geboren oder noch als Sünder geboren muss. Man muss ihn nicht auslösen. Er ist das Lösegeld für viele. Er ist der Einzige, der nicht den Priestern dargestellt werden muss, weil er selbst der hohe Priester ist, der für sein Volk eintritt vor dem heiligen Gott. Und hier sehen wir Jesus, diesen lebendigen Sohn Gottes, der die Stellung eines Sünders einnimmt. Gott, der Sohn, wird vollkommen Mensch und ist unter dem Gesetz seines Vaters, das Gesetz, das er einhalten soll. Warum legt Lukas nun so einen starken Wert darauf, dass der Leser weiß, dass du weißt, dass der Sohn Gottes unter das Gesetz geboren ist und dieses Gesetz einhält von Tag seiner Geburt? Soll es uns ein Beispiel sein, dass auch du als Mensch so leben kannst wie Jesus? Dass auch du nach diesem Gesetz leben sollst, ja, leben kannst? Dass du in der Lage bist, das Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen, so wie es Jesus erfüllt hat? Ich denke, jedem von uns ist heute klar, dass du als Mensch, dass ich als Mensch nicht in der Lage sind, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Es beginnt ja schon bei den 10 Geboten, die Gott Mose gegeben hat. Und das erste Gebot zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und machen wir uns nicht jeden Tag selber zu unserem eigenen Gott? Leben wir nicht jeden Tag selber nach unseren eigenen Regeln und unseren Bedingungen, die wir stellen? Machen wir uns nicht an allererster Stelle jeden Tag? Alles soll doch nach unserem Plan gehen. Oder das zweite Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Viele Dinge sind uns doch viel wichtiger als Gott. Dinge wie Reichtum, Ehre und Anerkennung, die wir suchen, in die wir uns investieren, ja, denen wir nachlaufen. Die uns zu Götzen werden. Und das sind nur 2 der 10 Gebote, wo wir schon sehen, dass wir versagen. Wir können sie niemals vollkommen und ganz einhalten. Nein, du bist nicht in der Lage, das Gesetz Gottes zu halten. Also ist Jesus dir kein Beispiel dafür, wie du auch das Gesetz erfüllen kannst? Die richtige Anwendung aus diesem Predigttext ist, dass Christus all das getan hat, was du niemals zu tun vermochtest. Er hielt das Gesetz Gottes vollkommen. Viele Menschen, die an die Erlösung denken, die haben nur das Bild der Kreuzigung im Kopf, dass Jesus dort am Kreuz die Sünden getragen hat. Ja, er hat die Sünden seines Volkes am Kreuz getragen, aber das war nicht alles. Denn sonst hätte Jesus selbst als 33-jähriger Mann auf die Welt kommen können, um 3 Tage zu leben, zu sterben und wieder aufzustehen. Ja, man könnte eigentlich sagen, Jesus hätte so einen Wochenendjob annehmen können. Am Freitag kommt er auf die Welt, er wird freitagmorgens gekreuzigt, am Freitagabend stirbt er, am Sonntag steht er wieder auf und fährt in den Himmel. Aufgabe erfüllt. Wie viel Leid, Verachtung, Erniedrigung, Schmerzen und Kummer hätte er sich dadurch sparen können, wenn genau das so gekommen wäre. Doch dann hätte Jesus niemals das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Und auch wenn wir nichts oder nicht viel über die Kindheit Jesu wissen, wir wissen zum Beispiel aus Lukas 2, Vers 40, dort steht, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, wissen wir trotzdem, dass er auch als Kind das Gesetz Gottes vollkommen erfüllte und ohne Sünde war. Und auch wenn wir weiter nichts wissen, bis wir endlich als 12-Jährigen von ihm hören, wie er im Tempel ist und wachsen wird, so wissen wir, dass Jesus das vollkommene Gesetz Gottes erfüllt und gehalten hat. Und weitere 18 Jahre, in dem kein einziges Wort von Jesus berichtet wird. Doch wir wissen, dass dieser Jesus das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat. An jedem Tag seines Lebens, an jedem Jahr, bis er den öffentlichen Dienst eintrat. Und auch dort hat er das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Jesus erfüllte das ganze Gesetz, ob es als Baby war, passiv, bei der Beschneidung oder als Erwachsener, aktiv, als er zum Jordan ging, um sich von Johannes, dem Täufer, taufen zu lassen und zu ihm sagte, oder Johannes sagte dann zu ihm, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Und Jesus antwortete ihm darauf, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alles, was das Gesetz forderte, erfüllte Jesus durch sein Leben. Christus ist nicht nur gekommen, um an deiner Stelle zu sterben. Er ist gekommen, um an deiner Stelle zu leben. Unser Herr Jesus Christus wurde geboren unter dem Gesetz, um für dich an deiner Stelle das Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen. Das Gesetz Gottes, es verdammt dich, weil du nicht in der Lage bist, es zu halten. Und wehe dir, wenn der Tag des Gerichts kommt und du vor diesem heiligen Gott stehen musst. Doch wenn du verstanden hast, dass Jesus, wie du, von einer Frau geboren, unter dem Gesetz geboren wurde, um das Gesetz zu halten und es auch getan hat. Er hat das Leben gelebt, das du niemals leben konntest. Er erfüllte vollkommen das Gesetz und gab sein Leben hin. Dieser Jesus trägt nicht nur deine Sünden am Kreuz, sondern er spricht dir auch seine Gerechtigkeit zu. Sein Leben, wenn du an ihn glaubst. Christus starb nicht für dich, um dir eine zweite Chance zu geben, damit du jetzt deine eigene Gerechtigkeit aufbauen kannst. Denn selbst dann wärst du nicht in der Lage, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Sein vollkommener Gehorsam wird dir durch den Glauben zugesprochen. Das bedeutet, so wie Christus alles gehalten hat, alle Gesetze Gottes, hast du sie gehalten. Gott schaut auf dich und er sieht die Gerechtigkeit deines Sohnes, die dich bekleidet. Du stehst mit der Gerechtigkeit Jesu Christi vor diesem gerechtigen und heiligen Gott und du brauchst dich nicht zu fürchten vor der Verdammnis, vor der Heiligkeit Gottes, vor dem Gericht. Denn in deinem Leben gibt es keine einzige Übertretung mehr. Denn du bist gekleidet mit dem Gehorsam des Sohnes Gottes. Und wenn du das verstanden hast, dann wird dein Herz erfüllt sein mit unaussprechlicher Freude und Trost. Denn Lukas gibt dir hier eine wunderschöne Wahrheit in diesen vier Versen. Und wenn du heute nicht diese Freude hast, diese Freude verspürst, dann fordere ich dich auf, mit der Heiligen Schrift Buße zu tun und an diesen Jesus zu glauben, der nicht nur gestorben ist am Kreuz, sondern der auch gerecht gelebt hat und das ganze Gesetz Gottes erfüllt hat. Lass mich mit dem Galaterbrief, Kapitel 4, von Vers 4 bis 7, die Predigt schließen. Galater 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan. Und jetzt kommt der Grund. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Großer und heiliger Gott, wir danken dir für die Wahrheit, die wir heute in Lukas 2 betrachtet haben. Wir danken dir, Vater, dass wir diese Verse in deinem Wort finden, die uns Freude schenken, und zwar ewige Freude, und die uns Trost geben, auch in schwierigster Zeit. Denn du hast deinen Sohn auf diese Erde gesandt und unter dein Gesetz gestellt. Von Anfang an seines Lebens, von der Beschneidung her bis zu seiner Kreuzigung, hat er dein Gesetz vollkommen erfüllt. Er ist nicht gekommen, um Gesetz aufzulösen, sondern um dein Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz, das wir niemals in der Lage sind zu halten. Herr, wir danken dir, Herr, dass dieses gerechte Leben, diese Gerechtigkeit uns durch Glauben zugesprochen wird. Und wir bitten dich, schenke du uns dadurch Freude und Trost. Und wenn die Freude noch nicht da ist, Vater, dann überführe du uns Sünder, Herr, von dieser Sünde, Herr, dass wir schuldig sind vor dir und nichts vor dir bringen können. Bitte, Herr, schenke du noch Gnade und rette du noch uns und noch viele Menschen, dass wir dich anbeten. Amen.